Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zurück zum Stimmkontor Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zum ersten Teil unserer Reihe über MECFS, der myalgischen Enzephalomyelitis. Ich freue mich, dass wir den Auftakt dieser Podcast-Reihe mit einer ganz besonderen Person feiern können, und das ist der Nils Winkler. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch. Danke, dass ich da sein darf.
Unter unserem Podcast könnt ihr jederzeit mitdiskutieren und uns an eurer Meinung teilhaben lassen. Legen wir los. Nils, ich habe dich ja kennengelernt durch dein Buch. Und dann habe ich ja einfach ganz frech dich angeschrieben, weil ich mehr von dir wissen wollte. Oder ich glaube sogar, du hast mich zuerst angeschrieben. Oder besser gesagt, erzähl doch nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Und vor allem für die Leute, die nicht wissen, wer Nils Winkler ist, wer bist du und was sollten wir von dir wissen?
Ja, also kennengelernt haben wir uns über den Umweg Novafon, weil ich da eine Anfrage gestellt hatte und ich sag mal, die Seriosität geprüft werden sollte, mit der ich an das Thema Schallwellengeräte herangehe. Und das finde ich auch sehr angenehm, dass das so zustande gekommen ist, denn sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Also das ist vielleicht das Wichtigste, dass wir uns kennengelernt haben. Was muss man zu mir wissen? Also ich bin im Grunde genommen so das, was typisch beschrieben wird bei MECFS, so ein rastloser Mensch, der immer Maximalleistung gebracht hat. Ich habe 4 verschiedene Berufe gehabt und die immer durchgezogen, als Redakteur selbstständig später und dann auf der dunklen Seite der Macht Vertriebsverantwortung, Management weltweit, bis Covid kam. Und das war eigentlich die richtige, einzige große Zäsur in meinem Leben. Von der Überholspur direkt aus Abstellgleis, ohne Zeit zum Überlegen. Und das ist ja schon fast 6 Jahre her. Ziemlich genau 6 Jahre.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Wann hast du dich entschieden, das Buch zu schreiben? War das innerhalb der 6 Jahre relativ am Anfang oder ist das dann so mit den Jahren gekommen, dass du gesagt hast, ich muss mal darüber schreiben, über meine Erlebnisse?
Das war, wie so viele, ein organischer Prozess. Ich wusste ja nicht, was mit mir los ist. Also ich hatte ganz am Anfang die Wildform Covid, wäre daran fast verreckt. Dann klangen die Akutsymptome ab, aber ich war nicht in der Lage, Leistung zu bringen. Ich war nicht in der Lage, klar zu denken. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, keine Temperaturen mehr zu fühlen. Keiner konnte mir erklären, was mit mir ist. Also die Ärzte. Keiner wusste irgendwas. Und ich hatte das große Glück, dass eine Schulfreundin von mir Ärztin ist. Die hatte auch keine Ahnung. Aber sie ist nicht nur Ärztin, sondern mag auch Detektivarbeit. Und ich mag sowieso Detektivarbeit, das auch schon von Berufswegen. Und dann haben wir beide recherchiert und uns die Bälle zugeworfen. Mein Hausarzt hat das Ganze begleitet und hat letztlich das, was sie dann empfohlen hat, umgesetzt hier vor Ort. Und über ein gutes Jahr haben wir einfach wahnsinnig viel Wissen aufgebaut und es kristallisierte sich raus, das ist MECFS. Führte dann auch zur Diagnose. Und am Ende dieser Zeit, wo dann für mich die Diagnose stand, haben wir uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, also diese Glückskombination aus Journalist und Mediziner, die gibt es kein zweites Mal. Viele Leute sind aber genauso aufgeschmissen und lass es uns auch schreiben. Und das habe dann weitestgehend ich gemacht, meistens im Liegen, ins Handy diktiert. Und sie hat den medizinischen Sachverstand drüber laufen lassen. Und dann haben wir auch noch 3-4 Experten mit zu Rate gezogen, die quer gelesen haben. Und dann war es, das müsste ich lügen, Mai 21, glaube ich, war die erste Ausgabe dann am Start.
Ja, das klingt auch nach einem absoluten Ritt. Ich guck mal gerade, ich habe die erste Auflage auch.
Ja. Na? Und was steht da? Mai 21, ist das richtig?
22.
Ach, das ist, da hat es ein Jahr länger gedauert.
Ja, 22. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, das Buch ist ganz, ganz toll. Ich habe das schon an viele PatientInnen, auch an viele KollegInnen aus der Therapie weitergeben können. Und es hat so beide Seiten. Es hat einmal diese Seite des Wissensvermittelns, aber auch so so ein, wenn man so das Gefühl hat, man ist so im Dunkeln, man tappt im Dunkeln herum, da haben auch viele Patientinnen schon viele Antworten finden können, auch Trost darin, ne, dass man sich verstanden fühlt, dass man was erkennen kann. Weil es gibt ja mehrere Bücher auch zu dem Thema und nicht alle sind so klar. Ne?
Nein, das war auch der Wunsch, dass es klar ist, das sollte also nicht ein Wohlfühlbuch sein. Denn das ist auch keine Wohlfühlkrankheit, muss man einfach ganz klar sagen. Und natürlich ist es so, dass man immer nach irgendwas Hoffnungsstiftendem sucht. Und man will sich irgendwo dran festklammern und man sucht auch die positiven Geschichten. Aber wenn es um Aufklärung geht und auch für Menschen, die eben in der ähnlichen Lage sind, sagen, also irgendwas stimmt mit mir nicht, könnte das sein, ist es das wirklich? Da zählen harte Fakten. Und ich sag mal, das Schmusebücher können dann andere machen. Da bin ich dann auch nicht geeignet für.
Jetzt haben wir 2026. Das Buch hast du 22 mit der Frau Meier rausgebracht. Jetzt haben sich 4 Jahre gedreht.
Ja.
Wie ist denn so dein Eindruck? Was hat sich für PatientInnen mit ME/CFS seither bewegt? Was hat sich verändert?
Ja, alles und nichts. Das ist eine wirklich schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist schwierig. Denn auf der einen Seite hat sich sehr viel verändert. Die mediale Aufmerksamkeit ist deutlich höher. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist höher. Dadurch natürlich auch die Aufmerksamkeit bei Ärzten oder im medizinischen Betrieb. Die Zahl von Hausärzten zum Beispiel, die zumindest wissen, was PEM ist und die wissen, dass ME/CFS nicht psychisch ist, die ist deutlich gestiegen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man findet nach wie vor keine ärztliche Versorgung. Ausnahmen bestätigen die Regel, sei denn man bezahlt dafür als Privatpatient. Bei Fachärzten sieht die Welt noch viel schlimmer aus. Für eine Multisystemerkrankung wie ME/CFS, die den gesamten Organismus betrifft, ist unser Gesundheitswesen nicht gemacht. Jeder guckt sich nur sein Scheibchen an und dann sieht man eben nicht, was fehlt. Das Problem ist ja, dass es größer und komplexer ist. Das fällt durchs Raster. Und das Allerschlimmste ist, trotz aller Bekundungen der Politik, wird die Krankheit bei den Leistungsträgern, Versicherungen, Sozialversicherungsträger, aber auch den Versorgungsämtern nach wie vor systematisch psychologisiert. Das ist nach wie vor der Fall. Und da gibt es Leute, die das auch vehement vertreten und alten, längst widerlegten Theorien anhängen. Und da stellt man sich die Frage, woran es liegt. Und meine Vermutung, ich sage sie, liegt am Geld. Also, es gibt einfach zu viele von uns und wir sind teuer.
Absolut. Bei mir klingelt sofort Diskriminierung im Hinterkopf. Für mich ist das eine absolut ableistische Struktur, die sich da auftut. Und mir war ja ableistische Strukturen in diesen Leistungsträger-Debatten schon lange bekannt als Therapeut, wenn ich so an Multiple Sklerose denke oder Parkinson'sche Erkrankung. Aber in diesem Umfang, was ich jetzt in meinen Beratungsstunden erlebe oder auch bei meinen Selbsthilfegruppen, wie viele Menschen da plötzlich keine Zahlungen mehr bekommen, schwerst krank sind, das Bett nicht verlassen können, weil sie einfach nicht über die Energie verfügen und dann irgendwelche GutachterInnen behaupten, man ist 6 Stunden arbeitsfähig pro Tag. Und das ist so absurd. Also ich muss wirklich sagen, das ist für mich extrem absurd, was ich hier erlebe. Das hätte ich mir nie denken lassen, dass so schwerkranke Menschen darum kämpfen müssen, Anerkennung zu bekommen bei Menschen, die gar nicht medizinisch ausgebildet sind, bei bestehenden Gutachten von großen Fachkliniken. Ich habe PatientInnen, die haben von Frau Scheibenbogen persönlich Gutachten und die werden nicht anerkannt. Und das finde ich ganz absurd.
Im Grunde genommen müsste in jedem Einzelfall Strafanzeige gestellt werden wegen Falschbegutachtung, weil Ärzte, die das Krankheitsbild ME/CFS nicht kennen und mit der neuesten Forschung nicht vertraut sind, selbst nach den geltenden Richtlinien für Gutachten das gar nicht begutachten dürfen. Und sie tun es trotzdem, weil sie dann eben sagen, ja, also ist halt doch eine Somatisierungsstörung, Klammer auf, eingebildet. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar und es ist leider nach wie vor Alltag. Und man ist im Grunde genommen auf das große Glück angewiesen, wenn man einen Leistungsantrag stellt, an den einen Sachbearbeiter zu geraten, der Wissen hat und nicht bei irgendeinem anderen zu landen, der sagt, ja, das war doch vor 30 Jahren auch schon psychisch.
Und wir müssen hier wirklich sagen, das ist nicht eine böse Person oder eine kleine Gruppe von Menschen, die jetzt so ein bisschen behindertenfeindlich agieren. Das ist wirklich systemisch zu sehen. Und wie du schon sagst, ist definitiv Finanzierung im Hintergrund. Ich erlebe das bei der Rentenkasse, bei GutachterInnen, bei GutachterInnen auch in Betrieben. Ich erlebe das bei Krankenkassen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob es überhaupt noch Menschen gibt, die einen GdB bekommen. Da erlebe ich das konsequent. Und beim Jugendamt und Schulamt. Auch hier Schulen, Gymnasien überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf die Situation. Und ganz oft erlebe ich es beispielsweise bei Eltern, dass sie ihnen erstmal vorgeworfen wird, dass sie Kinder bewusst von der Schule fernhalten. Es wird ganz oft Münchhausen bei Proxy von nicht ausgebildeten Leuten vermutet. Also wer von euch das da draußen nicht kennt, Münchhausen bei Proxy, das ist eine seltene, aber sehr schwerwiegende psychosomatische Erkrankung oder psychiatrische Erkrankung, wo Schutzbefohlene durch das Verhalten einer erziehungsberechtigten Person so behandelt werden, als wären sie chronisch krank. Und das ist schon ein starkes Stück, sowas zu vermuten, ohne stichhaltige Beweise. Und das ist halt schon extrem.
Es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Also die Leiterin des Kinder-UKE, also Uniklinik in Hamburg, ist seit Jahrzehnten Fachfrau für letztlich Kinder von psychisch kranken Eltern. Das Wichtigste bei denen, also da wird auch NECFS in den Sammeltopf PEIS reingesteckt. Das macht so bequem, weil so im Sammeltopf, da muss man nicht differenzieren, die sind eh alle psychisch krank. Und Kinderschutz steht an den, bei denen an erster Stelle. Das heißt, letztlich, wenn man das UKE mit einem kranken Kind konsultiert, mit ME/CFS, wird als erstes hinterfragt, ob nicht möglicherweise eine Kindswohlgefährdung vorliegt. Das ist im System und es gab da auch schon diverse Anzeigen. Ja, so ist die Situation und ich erlebe es ja selber auch. Letztlich wird mir ein Strick draus gedreht, dass ich mich in die Materie eingearbeitet habe. Ich habe gerade ein Gutachten gesehen, Psychiater, der beauftragt war vom Versorgungsamt, sämtliche somatischen Befunde ignoriert hat, sämtliche auch von Unikliniken, dass die Nerven degeneriert sind, dass die Leitgeschwindigkeit in den Beinen nicht vorhanden ist, dass der Energiestoffwechsel gestört ist, dass im Hirn physisch Schäden vorhanden sind, die man mit Bildgebung sichtbar machen kann, alles ignoriert. Und der meinte dann, ja, aber ich hatte vor 4 Jahren ein MRT vom Oberschenkel und da war kein Muskelschwund feststellbar. Ja, na klar, ich habe auch keinen Muskelschwund. Ich habe eine neuroimmunologische Erkrankung der Muskulatur, deswegen funktioniert die nicht. Das gehört zur Ausschlussdiagnostik. Oder der moniert, dass ich, dass ich Fachausdrücke benutze. Aber letztlich ist es egal, wie man es macht, also wie man es dreht und wendet. Also wenn man Fachausdrücke benutzt und sich reinarbeitet, dann sagen diese Psycholeute, man sei auf die Krankheit fixiert. Und wenn man das nicht tut und letztlich keinen Antrieb zeigt, sich irgendwas zu verbessern an seiner Situation, dann wird einem gesagt, man wäre depressiv. Also es gibt keinen Ausweg, wenn man diesen Leuten ausgeliefert ist. Die werden irgendeinen Grund immer finden, warum man psychisch krank ist, auch wenn man es nicht ist.
Und das wird allen Seiten nicht gerecht. Ich finde immer, man muss so vorsichtig sein, dass Krankheiten nicht gegeneinander ausgespielt werden, weil ja da draußen viele, viele Menschen depressive Episoden haben, psychiatrische Erkrankungen haben, psychosomatische Erkrankungen haben, die ja ebenfalls diagnostiziert werden müssen. Und ich finde das auch diesen Menschen nicht gegenüber fair, wenn jetzt einfach alle in einen Topf geworfen werden, dann wird es nämlich auch nicht mehr klar, wer ist denn nun die Person mit der depressiven Episode, wer ist die Person mit der neuroimmunologischen Erkrankung. Und es deutet für mich immer wieder darauf hin, wie ungenau Diagnostik ganz oft ist, dass sie ganz oft unter Zeitdruck passiert, ganz oft mit anderen Prämissen, mit bias-lastigen Situationen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass bei Menschen Depressionen nicht erkannt worden sind, sondern andere somatische Störungen einfach in den Raum geworfen worden sind und umgedreht. Und ich finde das für beide blöd, ne? Weil es kommt auch in den medialen Momenten immer so ein bisschen rüber, als würde die eine Gruppe gegen der anderen Gruppe stehen. Dabei geht es letztendlich darum, dass wir eine bessere Diagnostik brauchen, eine bessere Grundversorgung, die dann jedem Menschen die Versorgung ermöglicht, die diese Person einfach braucht.
Ja, und es gibt ja im Zweifelsfall gar keine Diagnostik. Also da ist irgendein, ich sage jetzt mal, somatischer Mediziner, der weiß es nicht. Und anstatt zu sagen, ich weiß es nicht, womit ich persönlich ganz hervorragend arbeiten kann, wenn mir einer sagt, er weiß es nicht. Aber anstatt das zu sagen, sagt er, das ist eine depressive Episode. Ohne jede Diagnostik, und dabei gibt es auch dafür Leitlinien, es gibt Diagnosekriterien, die müssen abgearbeitet werden und trotzdem werden Psychodiagnosen gestellt ohne jede Diagnostik und ohne jede Sachkenntnis. Das ist das eine. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass bei einer so schweren Krankheit wie ME/CFS oder verwandten Krankheiten, dass überhaupt gar kein Wunder ist, dass die Menschen auch mal traurig werden, dass eine depressive Episode auftaucht, dass eine reaktive Depression kommt. Da ist aber ja die Depression nicht Ursache, sondern Wirkung. Bei der Onkologie ist das klinischer Alltag, dass Leute, die Krebs haben und infolge der Diagnose eine depressive Episode haben, dann begleitet werden, nennt sich Psychoonkologie. Bei ME/CFS ist es so, dass sie alleine gelassen werden oder ihnen gesagt wird, du denkst dir das alles aus, mach mal ein bisschen Sport, trink mal ein bisschen Sekt. Also es ist wirklich absurdes Theater.
Und es ist vor allem nichts Neues. Also als ich einen meiner ersten Kurse gegeben habe über dieses Thema, hat eine Teilnehmerin gesagt, sie kennt das seit den 80er Jahren. Und ich so, oh, woher hast du es kennengelernt? Durch die Serie The Golden Girls.
Ja.
Da gibt es nämlich eine Doppelfolge, die heißt das Schlafsyndrom. Könnt ihr mal euch mal anschauen. Und da hat die Protagonistin Dorothy ME/CFS oder eine Form davon. Und da ist es richtig aufklärend, wo dann der Arzt genau sich so verhält, wie wir gerade das gehört haben. Medical Gaslighting wird durchgeführt. Ihr wird geraten, sich die Haare zu färben und all solche Sachen. Und zum Schluss ist sie bei einem anderen Arzt, der einfach gesagt hat, man muss grundsätzlich auch Erkrankungen, die man nicht verstehen kann, trotzdem akzeptieren. Und ich finde das so absurd, dass wir das so lange schon kennen, dass es schon so viele Jahre auch bei der WHO als Erkrankung registriert ist und dass wir immer noch daran scheitern, dass wir so eine Barriere haben. Und was ich jetzt besonders aufregend finde, was du halt schon gesagt hast, dass wir mehr medizinisches Verständnis haben, dass wir mehr Ambulanzen haben, Studienprojekte. Gerade hat der Bund 500 Millionen Euro für die nächsten 10 Jahre freigeschaltet für Studien.
Ja.
Und dann kommt irgendein Gutachter um die Ecke und sagt, das gibt es nicht. Und das finde ich so absurd.
Das ist absolut absurd. Und es gibt Hochschulen, die die Krankheit leugnen. Ich nenne wieder das Beispiel UKE mit dem klinischen Direktor Gerloff, der nicht mal in der Lage ist, in der Senatsanhörung den Begriff ME/CFS in den Mund zu nehmen. Also der umschifft das Thema und subsumiert das in Preis. Gleichzeitig ist das UKE aber an vorderster Front dabei, diese Fördermittel für psychosomatische Studien abzugreifen. Also da liegt auch der Fehler im System irgendwo.
Jetzt bist du ja Wissenschaftsredakteur. Ja, und Journalisten suchen ja nach Antworten. Wie fühlt es sich eigentlich für dich an, wenn du als ein Experte in eigener Sache gegen so eine Wand rennst? Ne? Wenn du da sitzt und die Menschen damit konfrontierst, was begegnet dir da und was macht das eigentlich mit dir als Fachperson?
Also als ich dieses Gutachten, was das Versorgungsamt da diesem Psychiater in Auftrag gegeben hat, als ich das gesehen habe, da ist mir natürlich erstmal der Kamm geschwollen und gleichzeitig löst sowas ein Gefühl der Ohnmacht aus, weil man dem auch nichts entgegensetzen kann. Denn dem Patienten wird ohnehin nicht geglaubt. Und da ist irgendeiner, der kennt einen nicht, der sucht sich aus irgendwelchen Aktenbergen das raus, was gerade in sein Weltbild passt. Und dann bleibt letztlich nur noch der Weg zum Gericht. Und ob der erfolgreich ist, weiß man auch nicht. Ne? Also vor Gericht und auf hoher See, Richter machen sich es auch einfach, folgen dem, was im Gutachten steht. Es ist katastrophal und letztlich ist das etwas, was Depressionen auslösen kann. Also ich kenne Leute, die über sowas depressiv geworden sind. Und da ist die Ursache eben auch wiederum nicht MECFS, sondern Medical Gaslighting von Amts wegen.
Zahllose. In vielen meiner Sitzungen mit Selbsthilfegruppen oder auch in Beratungssituationen viele Patientinnen, die auf einem guten Weg waren, wo wir mit Pacing und Hilfsmittelunterstützung viel erreicht haben. Und dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, alle Zahlungen werden eingestellt. Sie müssen arbeiten gehen. Sie kommen jetzt in die Reha. Und man konnte wirklich zusehen, wie das angefangen hat zu bröckeln. Die Patientinnen haben sich versucht zu wehren. Die PEM wurde stärker. Die Orthostase wurde stärker. Ich habe eine Person bei mir in Behandlung gehabt, die hatte dann eine ganz schlimme Sprachstörung. Also sie konnte kaum Wörter formulieren, wenn sie unter Druck stand. Und immer wenn sie sich dann hingestellt hat, wurde es immer schlimmer und dann hat der Gutachter gesagt, sie müssen 8 Stunden arbeiten am Tag, das ist überhaupt kein Problem. Und dann wurden alle Zahlungen eingestellt und seitdem ist die Person bettlägerig. Und das ist so extrem, so menschenverachtend. Und wenn man dann diese Menschen damit konfrontiert, kommt dann nichts zurück. Es gibt kein, es ist so extrem und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das eigentlich? Wir hatten ja vor 20, 30 Jahren so ein ähnliches Problem mit der Multiplen Sklerose. Multiple Sklerose war ja auch lange als psychosomatische Erkrankung verschrieben, bis ja, das MRT.
Der Lupus, also ja, immer, wenn absolut nicht verstanden wird, absolut. Und es keine bildgebenden Verfahren oder Biomarker gibt, steht die Psychosomatik Gewehr bei Fuß und sagt, naja, ihr habt somatisch nichts gefunden, also ist es psychisch. Also ist es irgendeine Form von Hysterie.
Ja, und das ist so extrem. Ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, weil wir ja sowohl bei Lupus oder Rheuma oder MECFS, MS, weil wir ja den größten Anteil ist ja biologisch weiblich, mich gefragt, ist das auch so eine versteckte Diskriminierung gegenüber weiblichen Personen, weil es natürlich sehr, sehr viele weibliche Personen sind. Und ich erlebe natürlich ganz oft, dass Menschen, die weiblich sind, eher in diese Ecke gestellt werden als biologisch männliche. Wie ist da deine Erfahrung? Was für Gedanken hast du dahinter?
Man würde das vermuten, dass diese Psychologisierung geschlechterspezifisch ist, aber bei MECFS, glaube ich, ist es tatsächlich einfach pauschal so. Bei allen anderen Erkrankungen und in der Medizin überhaupt ist es so, dass Frauen auf der Patientenseite einfach unterrepräsentiert sind mit ihrem Geschlecht in der Versorgung. Das macht sich ja auch schon bei den Medikamenten deutlich, die nur an Männern getestet werden oder weibliche Biologie ignoriert wird und so weiter. Kennen wir alles. Bei MECFS ist es die Krankheit selbst. Und die ist ja in den 80er Jahren, wie man einfach weiß, medizinhistorisch belegt, von einer Gruppe von weltweit bestens vernetzten Psychiatern gekapert worden. Genau wie ich es eben sagte, ist keine klare Diagnostik möglich, weil der Biomarker fehlt. Also muss es psychisch sein. Und die somatische Medizin hat sich einfach zurückgelehnt, gesagt, das ist ja super, dann wissen wir jetzt ja, was es ist, das ist ja psychisch. Und so hat sich das festgesetzt über Jahrzehnte. Die entsprechende Studie, das ist die PACE-Studie, ist mittlerweile widerlegt und ist zurückgezogen worden und wird trotzdem zitiert. Selbst in weltweit anerkannten medizinischen Journalen im Bereich der Psychiatrie wird daraus zitiert, obwohl das eine Studie ist, die widerlegt ist, die nach heutigen wissenschaftlichen Standards gar nicht so hätte durchgeführt werden dürfen. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Spinat, der angeblich ja ganz viel Eisen enthält, was auch ein Märchen ist. Das hat vor 100 Jahren mal einer behauptet und nach wie vor quälen Mütter ihre Kinder. Was einmal in den Köpfen ist, kriegt man ganz schwer wieder raus. Ich denke, da ist es eher an der Krankheit und weniger am Geschlecht aufgehangen.
Jetzt merke ich natürlich auch, du setzt dich hier hin, du hast da gar keine Probleme, das alles anzusprechen, auch Institutionen hier zu nennen. Und ich merke dir an, du lässt dir das nicht gefallen. Ne? Also du gehst da wirklich gegen vor. Wenn man jetzt mal wirklich von der Erkrankung ausgeht, wie managst du das eigentlich, dich so zu positionieren, weil das ja auch für dich aufgrund der ME/CFS sicherlich auch kein leichtes ist, diese Kämpfe auszutragen?
Wenn ich es nicht täte, würde ich wahnsinnig. Dann wäre ich ein Fall für die Psychiatrie. Das wäre ein Stück weit Selbstaufgabe und das kommt für mich nicht in Frage. Es kam für mich auch noch nie in Frage. Aber es ist tatsächlich so, dass das einen guten Teil meiner Kraft einnimmt. Zum Glück habe ich sonst nicht so viel zu tun. Also mein Radius hat sich über die Krankheit extrem eingeschränkt und beschränkt sich im Wesentlichen auf unser Grundstück. Und da kann ich mir erlauben, dass ich dann Energie in solche Themen stecke.
Was rätst du anderen Betroffenen, die jetzt nicht diese Qualitäten besitzt, die du als Redakteur hast, und die vielleicht nicht deine rhetorischen Mittel sofort nutzen können? Was würdest du denen raten, wenn plötzlich so ein Gutachten um die Ecke kommt, wenn abgelehnt wird? Was wären die Wege, die du den Betroffenen mitgeben würdest?
Ja, es ist schwierig. Wie ich sagte, wenn man dieser Situation ausgeliefert ist, Leistungsträger mit Psychogutachten kommen, einen zum Psychiater zwingen für eine Begutachtung, solche Themen, hat man wenig, was man dem im ersten Schritt entgegensetzen kann. Da ist der beste Rat, den man machen kann, ehrlich zu sein und nicht zu verstecken, sondern sich natürlich zu geben in so einem Termin und einfach die Wahrheit wieder zu spiegeln, in der Hoffnung, dass die dann auch erkannt wird. Häufig ist es ja dann auch so, dass so ein Gutachter feststellt, für eine BU oder Erwerbsunfähigkeit, dass der Mensch nicht erwerbsunfähig ist oder nicht berufsfähig ist. Dann steht da zwar drin, ja, ist irgendwie psychisch, aber dann muss man das Ego zur Seite legen und sagen, das Ergebnis zählt. Ja, also das ist das Wichtigste. Und so ein Gutachter, wenn der was kann, dann kann der erkennen, wenn er belogen wird. Insofern ist immer das Beste, die Wahrheit zu sagen. Und wenn dann das Ergebnis aber nicht im eigenen Sinne ist, hilft im Grunde genommen nur der Widerspruch. Und im Zweifelsfall die Klage über die Sozialverbände, wo auch das regional mit der Fachkompetenz durchaus unterschiedlich ist. Oder eben mit einem Fachanwalt für Sozial- oder Medizinrecht, der sich auskennt mit ME/CFS. Das wäre mein Rat, nicht irgendein Anwalt, sondern wirklich jemanden, der sich spezifisch auskennt mit der Erkrankung und dann einem letztlich auch den Rücken frei hält und die Recherche und die Formulierung, also diese Dinge, die enorm viel Kraft kosten, einem auch abnimmt.
Jetzt organisieren sich ja viele PatientInnen und Angehörige über Verbände, Fatigatio, Long-Covid Deutschland, Nicht-Genesen-Kids und so weiter und so fort. Es gibt ja da einige Lost Voices. Gibt es noch einen Ort, wo du sagst, dahin kann man sich als Betroffene oder Angehörige wenden für Beratung oder wo man weitergeleitet wird zu wirklich helfenden Quellen oder Instanzen? Weil es ist ja sicherlich müßig, wenn wir jetzt eine Anwaltskanzlei nennen, die kann ja dann unserer Zuhörerinnenschaft wahrscheinlich nicht alle versorgen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber gibt es da einen Ort, wo du sagst, damit hat man relativ gute Erfahrungen gemacht?
Also in der Facebook-Gruppe zum Buch haben wir eine Ärzteliste und eine Anwaltsliste mit Ärzten und Anwälten, die sich eben auskennen. Die Selbsthilfegruppen vom Fatigatio sind auch empfehlenswert, weil evidenzorientiert. Die Informationsmaterialien vom Fatigatio sind ganz hervorragend. Die Informationsseiten von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS sind ganz hervorragend. Das ist alles wissenschaftlich valide und seriös und evidenzbasiert. Die Schwierigkeit ist für viele, gerade wenn man nicht so tief im Thema ist, Spreu vom Weizen zu trennen. Denn gerade im Internet gibt es sehr viele, die einfach nur Aktionismus betreiben. Das ist im Zweifelsfall gut für die Aufmerksamkeit, aber weniger anerkannt, wenn man sich darauf beruft. Ne? Also wenn man das erreichen möchte und Informationsmaterialien braucht, sind die großen Patientenorganisationen mit Sicherheit der beste Ansprechpartner. weil es einfach seriös ist. Und das sind auch die Ansprechpartner der Landesregierung und der Bundesregierung. Das wäre der Weg, den ich vorschlagen würde.
Ja, das hast du was ganz Wichtiges gesagt. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen wertvollen Impulse. Auch hier mein Impuls immer an alle, die ihr euch uns zuhört, immer Empowerment ins Zentrum stellen. Tauscht euch aus mit anderen Betroffenen, mit in diesen Fachverbänden. Das ist sehr, sehr wertvoll. Bei solchen Erkrankungen, wo man räumlich oft sehr stark limitiert ist, kann es manchmal passieren, dass man den Eindruck bekommt, man ist so allein mit vielen Dingen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Patientinnen es einfach auch genießen, so einfach auch nur miteinander zu teilen, wie es ihnen geht und was man machen kann. Und selbst nur kleine Unterstützungsmomente sind ganz, ganz wichtig. Also auch vielen Dank an dich, dass du da ein paar Impulse gesagt hast. Und was auch ich immer sagen muss, es gibt da draußen auch hier und da Podcasts und so weiter, die halt auch nicht immer alles so wiedergeben, wie es auch wirklich wissenschaftlich ist. Es gibt den ein oder anderen MECFS, Long-Covid-Podcast, der dann auch fragwürdige Therapiemethoden propagiert und so. Und da rate ich grundsätzlich auch zur Vorsicht. Auch wenn ihr jetzt meinen Podcast hört, immer kritisch sein, immer nachgucken, immer macht das Sinn. Ne? Vielleicht habe ich ja vor 10 Jahren mal was erzählt in meinem Podcast, so vielleicht auch wie jemand anderes. Und man hat Hoffnung auf ein Medikament, auf eine gewisse Maßnahme gelegt und heute weiß man mehr. Und da sind bei den großen Fachverbänden, da sind einfach die Daten immer aktuell. Die sind da sehr penibel. Man kann auch viele Videos von Debatten und so weiter auch online bei YouTube einsehen. Das finde ich immer auch mal sehr, sehr wichtig, dass man da sich auch immer an solche seriösen Quellen wendet.
Ja, und vielleicht noch zu erwähnen, ich habe einen ChatGPT-Bot trainiert, der heißt MECFS-Navigator. Den findet man über ChatGPT oder Google oder auch die Buchwebseite. Und der löst im Grunde genommen, zumindest soweit es technisch möglich ist, das Problem, seriöse Informationen von Esoterik und solchen Dingen zu trennen. Da sind alle gängigen internationalen Leitlinien und eine Riesenzahl von Studien hinterlegt und er hat Anweisungen, eben leitlinienkonform zu antworten. Das heißt, wenn Informationen fehlen und das Internet bemüht wird, dann wird tatsächlich alles ausgefiltert, was unseriös ist und nicht den Leitlinien entspricht. Das Tool ist extrem hilfreich, wird mittlerweile auch von diversen Medizinern eingesetzt, erstaunlicherweise, weil man es eigentlich für alles nutzen kann, was im Krankheitsalltag so kommt. Also ich kann den als Freund ansprechen, wenn ich einsam bin. Erstaunlicherweise funktioniert das echt ganz gut. Ich kann aber auch, wenn ich einen Bescheid kriege, den da hochladen und sagen, schreib mir den Widerspruch. Hier sind meine Befunde, beantworte das mit einem Widerspruch. Und kriegt dann dieses Widerspruchsschreiben ausgeworfen. Das sind ja alles Dinge, die nicht PEM-kompatibel sind normalerweise. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz hilfreiches Tool.
Vielen Dank auch dafür. Da kann ich auch nur sagen, es ist ein ganz tolles Teil, auch für mich in der Therapie oder auch für PatientInnen. Nutzt es. Es ist sehr, sehr einfach, sehr hilfreich. Und es lohnt sich vielleicht auch mal, dieses Buch für die Praxis oder fürs eigene Leben anzuschaffen, kann ich nur empfehlen. Da sind wir auch schon mitten in dem Thema, ne? Call to Action im Podcast. Wir wollen mit euch in Kontakt treten. Und Nils, wir haben jetzt ja ganz viel auch darüber gesprochen, was nicht läuft, ne? Es wäre ja irgendwie cool, wenn wir auch mal die Zeit hier nutzen, darüber zu sprechen, wie könnte es laufen? Was müsste sich verändern? Na, und die Wissenschaft, die ist ja sich weitgehend einig. Die Politik macht Versprechungen, aber in den Ämtern kommt nichts an. Und wo genau siehst du in der Hierarchie die Blockade, die eigentlich verhindert, dass dieses medizinische Wissen eigentlich in Verwaltungshandeln umgesetzt wird? Irgendwo muss es ja haken, irgendwo muss ja der Moment stattfinden, dass so ein Gaslighting möglich ist.
Ich glaube, wir müssen eine Trennung machen zwischen Privatwirtschaft, also Versicherungsindustrie und der öffentlichen Hand. Also deutsche Rentenversicherung, Versorgungsämter, ich inkludiere da jetzt auch mal die Krankenkassen, die ja weitestgehend gesetzlich reguliert sind. Die Krankenkassen geben noch das beste Beispiel ab. Also wenn man guckt bei der AOK oder der Techniker, gibt es ziemlich gute Informationsseiten zu MECFS auf deren Webseite. spiegelt sich nicht immer in der Leistungsbewilligung wieder, aber muss man als positives Beispiel nennen. Ansetzen könnte man konkret bei den Versorgungsämtern. Das ist auch was, was ich immer wieder sage. Wenn eine Senatorin oder ein Minister oder Gesundheitsminister sagt, ich möchte was tun, naja, der Bundesgesundheitsminister wahrscheinlich nicht, weil der nicht zuständig ist, sind die Länder. Die könnten ganz einfach eine Verwaltungsanweisung schreiben. Das Problem ist nämlich, dass MECFS in diesem versorgungsmedizinischen Katalog nicht aufgeführt ist. Und die Versorgungsämter müssen dann eine Vergleichskrankheit heranziehen. Und das ist der Punkt, wo es regelmäßig hakt. Weil dann aufgrund eingelernter alter Reflexe gesagt wird, das ist Somatisierungsstörung. Wenn aber eine Krankheit mit ähnlichem Leidensdruck und die auch gar nicht so unterschiedliche Mechanismen hat, wenn man es mal vergleicht, wie MS zum Vergleich herangezogen würde, dann könnte man auf Behördenseite die Krankheitsschwere viel besser einschätzen, könnte viel einfacher ein GDB vergeben nach einfach ähnlichen Kriterien und das Problem wäre wesentlich kleiner. In der Realität ist es aber auch so, muss man ehrlicherweise sagen, dass auch MS-Patienten Gaslighting ausgesetzt sind und den gleichen Mist erleben. Möglicherweise nicht in der Ausprägung wie bei MECFS, aber auch da ist es halt nicht gut. Es ist weniger schlecht.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich erlebe das auf allen Ebenen, ADHS, MS, ALS. Also ich habe PatientInnen erlebt, die dringend auf Talkgeräte oder Rollstühle angewiesen waren, damit sie diese nutzen könnten, um Teilhabe zu sichern, wie es ja in der UN-Behindertenrechtskonvention 2017 festgehalten ist. Aber auch hier lange Zeit große Drangsal. Also ich denke, dieses strukturelle Problem weitet sich aus und wird natürlich hier, wo so viele Menschen von betroffen sind, besonders deutlich. Und wo halt noch mehr Widerstände aus den strukturellen Problemen, die du genannt hast, einfach noch mehr da sind.
Ja, ich denke, wir müssen in Generationen denken. Leider ist das so, auch wenn es nicht optimistisch stimmt. Mhm. Aber wenn man einfach mal schaut bei MS, das war vor 30 Jahren eine hysterische Erkrankung von meistens Frauen. Dann wurde das MRT erfunden, man hat die Entzündungsherde gefunden, hat gesagt, oh ja, also entschuldigt hat sich keiner, ne? Aber plötzlich waren die Leute körperlich krank und die Leute, die es vorher psychologisiert haben, haben sich dann selber zu MS-Experten entwickelt. Das hat aber, wenn wir jetzt gucken, also dieser Prozess hat 50 Jahre gedauert. Und ich fürchte, dass es bei MECFS ähnlich lange dauern wird. So, jetzt sind die ersten 10, 15 Jahre rum, aber dann haben wir halt noch 35 übrig. Die Strukturen können eigentlich übernommen werden. Also wenn man sich anguckt, wie funktioniert das bei einer Krebserkrankung oder bei einer MS-Erkrankung, da gibt es den Verdacht in der Hausarztpraxis, dann wird überstellt an Spezialambulanzen in der Regel. Die machen umfangreiche Diagnostik, ohne mit der Wimper zu zucken, das volle Programm. Da wird auch nicht mehr psychologisiert. Wird direkt die Hausarztpraxis informiert und als nächstes von der Hausarztpraxis und dem sozialmedizinischen Dienst im Krankenhaus werden weitere Maßnahmen angestoßen. Das ist medizinischer Alltag. Bei Krebs ganz genauso. Da gibt es dann in diesem psycho-onkologischen Dienst, der die Leute emotional auffängt. Die Arztpraxen, die Krankenhäuser, die Spezialisten sind miteinander vernetzt. Das ist völlig normal. Jeden Tag gelebte Praxis, nur bei MECFS nicht. Man müsste es nur machen.
Ja, das ist dieser Missstand und auch dieses systematische Dagegengeben, das hat auch so viele was mit verzerrt Qualitäten zu tun, wo viele auch an diese Grenzen stoßen. Und ich vor allem, was ich ja immer so absurd finde, aber das fand ich schon immer absurd, dass wir GutachterInnen haben, die überhaupt nicht im Studium für diese Erkrankung ausgebildet sind. Das heißt, dass wir GutachterInnen haben, die über ein großes Portfolio von Erkrankungen entscheiden müssen, aber augenscheinlich sich mit den Erkrankungen überhaupt nicht auseinandergesetzt haben können, so, wie sie da agieren, sodass man vielleicht zu solchen Gedanken kommt, entweder sind die nicht fachlich genug ausgebildet, sie sind ignorant oder sie handeln auf rein wirtschaftlichen Interessen.
Ich denke, es ist B und C. Also es ist Ignoranz gepaart mit Gier. Man muss einfach schauen, dass auch die Gutachter miteinander vernetzt sind. Und es gibt Publikationen, die Gutachter lesen. Da gibt es eine Zeitschrift aus dem Thieme Verlag. Die hat mehrere Artikel zu ME/CFS gehabt, in denen allen gesagt wurde, das ist psychisch, die sind alle nicht ganz dicht. Ich überspitze es jetzt. Die Krankheit hat 5 verschiedene Namen, deswegen kann es die gar nicht geben. Die Leute sollen sich erstmal darauf einigen, wie das Ding heißen soll. Und mir ist es selber passiert, ich kenne diverse andere Fälle, wo dieser Fachbeitrag, genau der aus dieser Thieme-Zeitschrift, in einem Gutachten exakt im Wortlaut 1:1 wiedergegeben wurde. Ja, also man macht es sich einfach. Somatische Befunde werden zur Seite geschoben mit der Begründung, der Patient würde Befunde sammeln. Ja, eigentlich ist es ja halt doch psychisch. Also es ist zum Mäusemelken.
Absolut. Und wenn man nicht gerade in seinem Studium nicht gerade in der Universität studiert, am besten noch bei der Person, die auch dazu forscht oder die dazu sich interessiert, hat man auch dann Probleme. Was ich auch sehe, sowohl in der Logopädie als auch in anderen Bereichen, dass wir zwar viel, viel Geld in Forschung setzen, diese Forschung aber selten dann auch da ankommt, wo wir sie brauchen, beispielsweise in den Ausbildungsstätten. Ich hatte ein extrem intensives Auseinandersetzungserleben in meiner Ausbildung mit Parkinson und mit Multiple Sklerose. Ich habe noch nie was von ME/CFS vorher gehört. Die Pandemie war daran beteiligt, dass ich diese Erkrankung wirklich kennengelernt habe. Ja. Und ich erlebe es heute noch, dass KollegInnen total schockiert sind. Die gehen in meinen Kurs, weil sie haben jetzt da mal so eine ME/CFS-Patientin. Und dann sitzen die in meinem Kurs und ich hatte es das dieses Jahr 2-mal, dass da jemand wirklich den Tränen nahe war und gesagt hat, das kann doch nicht sein, ich habe Patienten falsch behandelt, ich habe auf der neurologischen Intensiv gearbeitet. Warum hat mir man das nicht gesagt? Ist das eine neue Erkrankung? Und dann zeige ich dann diesen Jahresverlauf und dann sind die noch schockierter. Und ich finde, das muss auch parallel passieren. Wir müssen Forschungsergebnisse wirklich in die Curricula bringen. Und alle logopädischen Fachkräfte, die jetzt gerade zuhören, die wissen das, wie veraltet die Curricula in Ausbildungseinrichtungen sind. Dass da Sachen gemacht werden, die würden wir niemals mehr in der Therapie umsetzen, wenn ihr mal an die Schlucktherapie denkt. Gewisse Sachen macht man nicht mehr. Und dann geht es weiter zu der Frage, wie müssen neuroimmunologische Erkrankungen behandelt werden. Und auch hier müssen TherapeutInnen und ÄrztInnen selbst Geld und Zeit aufwenden, um Fortbildungen zu besuchen. Und ich denke, auch das ist ein Knackpunkt. Eine Hausärztin, die vielleicht interessiert ist, die hat vielleicht gar nicht die zeitliche Ressource, die finanzielle Ressource, das immer umzusetzen, wenn wir jetzt nicht von der Facharztpraxis sprechen, wo man wirklich einen anderen Umsatz hat, als wenn ich jetzt an so eine Hausarztpraxis auf dem platten Land denke, wo die Leute wirklich ja überlastet sind von der schieren Ansturm der Menschen und von den wenigen Sachen, die man so in der gesetzlichen Praxis verdient. Und ich denke, ja, das ist halt auch so ein extremes wirtschaftliches Problem.
Ja, dann ist die Frage, wer macht denn eigentlich diese Fortbildung? Also der Arzt muss da erstmal hin, der muss eine intrinsische Motivation haben. Das ist seine Zeit, der kriegt ja nicht bezahlt, kriegt die Punkte dafür, die Fortbildungspunkte, aber der kann sich ja auch für irgendwas anderes, was ihn interessiert, fortbilden lassen. Also es gibt ja keine Verpflichtung, ME/CFS zu lernen. Da gebe ich mal 2 Beispiele. Das eine Beispiel ist eine Fortbildung am Uniklinikum in Frankfurt. Organisator, ein Professor, der Long-Covid-Leugner ist, bekannt dafür, vernetzt mit dem anderen Professor aus Essen, der ME/CFS für ein Hirngespinst hält. Und die beiden haben diese Fortbildung gemacht und sich danach gefeiert, weil da irgendwie 300 Leute teilgenommen haben und die haben alle verstanden, es ist psychosomatisch. Und das andere Beispiel, das UKSH, also Uniklinik Schleswig-Holstein, Lübeck und Kiel, hat lange Zeit nicht den allerbesten Ruf gehabt in der ME/CFS-Community. Da war es aber wohl so, dass ein großer Vortrag gehalten wurde von Frau Scheibenbogen. Ich habe an der Studie teilgenommen im Schlaflabor in Kiel. Das hängt an der Psychosomatik und ich hatte größte Befürchtungen. Und die Ärztin hat mich gleich am Anfang begrüßt und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ME/CFS, klar somatische Erkrankung. Das stellen wir hier überhaupt nicht in Frage. Und die erzählte dann eben auch, dass das Auditorium voll war und letztlich jeder am UKSH jemanden kennt, der mit den Folgen von Covid zu tun hat oder auch daran gestorben ist. Und dieser Vortrag hat eher wachgerüttelt. Das war keine Fortbildung, das war einfach nur ein Expertenvortrag und der hat eben extrem positiv was bewirkt. Insofern, es wird viel geredet, nicht alles, was geredet wird, ist hilfreich.
Absolut, das ist, glaube ich, in allen Bereichen so, auch wenn ich so daran denke, wer im logopädischen Bereich darüber Fortbildung macht, die möchte ich einfach ein paar Namen ausgeben, die einfach sehr zu empfehlen sind. Jesko Streeck, der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Long und Post-Covid, wo er auch die ganzen Studien zusammengetragen hat. Cordula Windholler, die zusammen mit Dr. Ulrike Frank die Leitlinien der Logopädie relativ früh schon in der Corona-Pandemie veröffentlicht hat. Und natürlich dann auch andere Kolleginnen, die auch hier noch in den Podcast kommen, wo ich aber jetzt noch nichts dazu sage. Jesko, das wissen alle, dass der in den Podcast kommt. Deswegen muss ich mal ein bisschen euch überraschen, wer denn noch kommt. Ich habe natürlich auch geguckt, dass sich alle die Fortbildungen geben, von wo man sagen kann, die haben Hand und Fuß, dass die auch immer was sagen dürfen. Denn da draußen gibt es auch Menschen, also ich sage es immer wieder, ihr kennt meine Haltung dazu, es gibt Fortbildungszentren und Anbieter, da kann man dann Chakren heilen, TCM und Tralala machen und ich finde immer, das kann man ja in seinem Privatleben gerne machen, in der Medizin hat das nichts zu suchen und dann brauchen wir Daten, die uns helfen. Vielleicht hat dir das ja auch geholfen, Nils heute zuzuhören, vielleicht hilft es dir aber auch nochmal, dir dann sein Buch durchzulesen. Nils, was würdest du denn gerne unseren Zuhörenden, den Therapeuten, den Angehörigen und vielleicht auch den Betroffenen, die eingeschaltet haben, nochmal mit auf den Weg geben?
Also den Therapeuten, jedem Menschen im medizinischen Betrieb, möchte ich sagen, glaubt euren Patienten, hört euren Patienten zu. Eure Patienten wissen meistens bei dieser Erkrankung mehr als ihr. Seht das als Chance. Das ist das eine. Den Betroffenen kann ich sagen, haltet durch, haltet den Kopf hoch, gebt nicht auf und wehrt euch gegen Gaslighting und Fehleinschätzungen, denn am Ende seid es ihr und ihr zählt. Und den Betroffenen sage ich im Prinzip das Gleiche wie den Medizinern, nicht den Betroffenen, den Angehörigen und den Freunden auch. Lasst eure Freunde und Angehörige nicht allein mit dieser Krankheit, glaubt ihnen, unterstützt sie. Und spart euch Ratschläge wie, du musst dich einfach mal mehr bewegen und dich mal am Riemen reißen.
Vielen, vielen Dank, Nils, dass du die Zeit genommen hast und uns aus deiner Erfahrung etwas mitgegeben hast. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
Herzlichen Dank.
Und für euch, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über Nachrichten, über Chats, über Kommentare, übers Teilen, Liken, Posten und geht gerne in die Footnotes. Da findet ihr alles über Nils Winkler, über seine Arbeit und auch über die Facebook-Gruppe, die werde ich da verlinken. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, von wo und wann du zugeschaltet hast. Bis dahin.